Deutschlandfunk, Kultur heute.
Gemeinsam ist man bekanntlich weniger allein. Diese Erkenntnis steht heute in gewisser Weise über unserer Sendung. Dazu begrüßt sie im Namen aller, die daran beteiligt sind, Marja Elmenreich. Teamarbeit begegnet uns heute nämlich gleich mehrfach, in Poesieform zum Beispiel. Denn wir hören von den drei Übersetzerinnen, die gemeinsam Amanda Gormans Gedicht »The Hill We Climb« in Deutsche übersetzt haben. Dann fragen wir bei mehrköpfigen Leitungsteams in Theatern nach, ob ihr Führungsmodell Machtmissbrauch entgegenwirken kann. Und wir schalten uns zusammen, wie man mittlerweile so schön sagt, denn es geht um die Präsenz in virtuellen Zeiten. Das war das Thema einer Diskussionsrunde in Berlin. Zu Beginn aber geht es nicht weniger als um die Neugier an der Welt. Mit diesem Verlangen nämlich begründet der Fotograf Tim Rautert die Vielgestaltigkeit seines Schaffens. In seinem knapp 80-jährigen Leben ist er Porträtfotograf gewesen, insbesondere von namhaften KünstlerInnen, aber auch Bildjournalist. Er hat mit seiner Kamera die Veränderungen der Arbeitswelt dokumentiert, zudem hat er gelehrt und, und. So heißt denn auch die große Rautert-Retrospektive im Essener Folkwang-Museum »Die Leben der Fotografie«. Mit negativem Corona-Testergebnis kann man sie sich derzeit anschauen. Stefan Koldehoff war für uns dort. 400 fotografische Arbeiten, Herr Koldehoff. Wird man da nicht förmlich erschlagen vom Rautert in all seinen vielen Facetten?
Ja, Frau Elmenreich, wenn Sie versuchen, tatsächlich jedes einzelne Bild zu sehen, das ist ein schier unmögliches Unterfangen. Ist aber auch gar nicht gewollt, glaube ich, wenn Sie sich die Hängung angucken, die zum Teil bis weit oben an die Räume rangeht. Es sind viele Serien dabei. Es sind die Serien dabei wie Deutsche in Uniform, in denen Rautert von der Flugbegleiterin über den Feuerwehrmann bis zu Ärzten Leute zu sich ins Atelier eingeladen hat, um sie in ihren Berufsuniformen zu fotografieren. Da geht es eher um einen Gesamteindruck, ähnlich wie bei August Sanders Bilder von Deutschen in ihren Berufen oder die Gehäuse des Unsichtbaren aus den 1990er Jahren, als er sich dafür interessiert hat, wie Arbeitsprozesse plötzlich unsichtbar werden. Man nur noch merkwürdige Laborsituationen sieht, aber gar nicht mehr weiß, was da passiert. Also Sie müssen nicht jedes Bild gucken in Essen.
Wenn Sie sagen, dass er Ärzte zum Beispiel und Ärztinnen in sein Studio eingeladen hat, dann klingt das doch ziemlich nach Inszenierung und nicht nur dem dokumentarischen sozusagen aus dem Off fotografierten Bild.
Ja, ja und nein. Also er hätte ja auch sagen können, so ich möchte jetzt dich und dich und dich, ihr kommt bitte. Nein, er hat Berufsverbände und er hat Krankenhäuser und er hat Organisationen angesprochen und gesagt, schickt mir doch bitte jemanden, entscheidet ihr doch bitte, wer da kommen soll. Auf der anderen Seite haben Sie aber natürlich recht, wenn man sich gerade die Reportagefotografie anguckt aus den 1970er Jahren, wo er sich interessiert hat, beispielsweise für die Amish in den Vereinigten Staaten, für die Religionsgemeinschaft der Huttera, wo er aber beispielsweise auch Kinder, deren Mütter das Medikament Contergan genommen hatten, fotografiert hat oder eine für mich sehr beeindruckende Reihe »Obdachlos durch Wohnungsnot«, dann kann man den Eindruck haben, als sei da was inszeniert. Bei diesen obdachlosen Fotos zum Beispiel, die Menschen schauen einen alle an. Also er hat sie nicht einfach nur, naja, man könnte jetzt sagen, abgeschossen, abgeklickt oder so. Nein, sie gucken einen an. Da wird möglicherweise die Bitte, machen Sie das doch, dahinter gestanden haben. Auf der anderen Seite bekommen diese Bilder aber was sehr Besonderes. Die Menschen haben noch sowas wie Würde, wie Persönlichkeit, dadurch, dass man ihnen in die Augen blickt.
Der Mensch steht also im Mittelpunkt, wird gesehen, wenn ich Sie richtig verstehe. Gibt es denn sowas wie eine erkennbare Handschrift, an der man ja unabhängig vom Sujet Tim Rautert erkennen kann?
Es gibt, glaube ich, zwei rote Fäden. Das eine ist der Beginn seiner Arbeit nach dem Studium an der Folkwang-Uni 1966 beim legendären Otto Steinert, alles streng, alles stilvoll musste es da sein, hat er sich entschieden, doch tatsächlich mal zu untersuchen, was kann Fotografie eigentlich, und hat die Reihe Bildanalytische Fotografie gestartet, insgesamt 56 Arbeiten, weil er gesagt hat, wir müssen lernen, uns in Bildern über Bilder zu verständigen. Das können nicht nur Texte machen, sondern ich möchte in Bildern herausfinden, was kann Fotografie, was will sie und wie macht sie das? Was passiert ganz banal, wenn ich die Kamera einfach um 180 Grad umdrehe? Wie verändert sich das Bild dann? Welche Rolle spielt Autorenschaft? Welche Möglichkeiten, welche Grenzen hat es? Verändert ein Betrachter das Bild, ob Sie das nun sehen, Frau Elmenreich oder ich? Also das ist das eine, das ewige Interesse an der Frage, was kann Fotografie? Und das Zweite hat er mal selbst so schön gesagt, auch als ich mit ihm durch die Ausstellung ging, bei allem, was er gemacht hat, ob das nun Fotografie bei Porsche in den Werkhallen war, ob das die durchgehende Serie der KünstlerInnenporträts ist, sein Motto war immer, bloß kein Irgendwas. Also er war immer auf der Suche nach dem Besonderen.
Das klingt jetzt für mich so, als hätte er wirklich was Grundsätzliches auch in der Ästhetik des Fotografierens hinterlassen. Er ist ja auch Lehrender gewesen, Professor.
Ja, man könnte fast sagen, er hat auch eine eigene Schule begründet, wenn man an große FotografInnen wie beispielsweise Tobias Zieloni denkt, die bei ihm gelernt haben. Ich finde keine durchgängige Bildsprache. Das könnte man jetzt nicht sagen. Er ist der, der immer XYZ macht oder so. Aber Sie haben es ganz am Anfang schon gesagt, Frau Elmreich, das Interesse für den Menschen, das aber nicht irgendwie manipulativ ist. Also was wir aus diesem Interesse machen, was wir in den Bildern sehen, das bleibt nach wie vor uns selbst überlassen.
Tim Rautert und die Leben der Fotografie. Stefan Goldehoff über die aktuelle Ausstellung im Folkwang-Museum in Essen. Vielen Dank für das Gespräch. Ganz frisch im Amt, seit gestern, zwei Frauen an der Spitze der Berliner Volksbühne. Unterstützt werden sie zudem von einem größeren Team. Was man in der Wirtschaft schon seit längerem als Top-Sharing kennt, also das Aufteilen einer Top-Funktion mit Führungsaufgaben, das findet sich auch im Kulturbereich immer öfter. Mit gutem bzw. nicht so gutem Grund. Die Doppelspitze an der Volksbühne zum Beispiel folgt, und zwar auch nur für eine Interimszeit, sie folgt auf Klaus Dörr. Der war vor zwei Wochen zurückgetreten als Intendant, weil ihm Machtmissbrauch und sexuell übergriffiges Verhalten vorgeworfen worden war. Kein Einzelfall. Stellt sich also die Frage, wie sich die hierarchischen Strukturen an den Theatern womöglich ändern lassen, um MitarbeiterInnen und die gemeinsame Arbeit zu schützen. Barbara Behrendt hat sich an mehreren Häusern umgehört, die es auf andere Weise versuchen und Macht und Verantwortung auf mehrere Schultern verteilen.
Wenn man mit den Leitenden der Schauspielsparte am Theater Basel verabredet ist, erscheinen gleich vier Menschen zum digitalen Gespräch. Der Regisseur Anto Romero Nunisch, der Schauspieler Jörg Pohl und die Dramaturginnen Anja Dirks und Inga Schonlau. Sie fallen sich ins Wort, aber ergänzen sich auch, bringen verschiedene Sichtweisen ein. So soll es sein. Was nicht heißt, dass alle alles gemeinsam entscheiden.
Also wir haben zum Beispiel das Prinzip, es werden alle gefragt, die Ahnung davon haben und alle, die es betrifft.
Die vier sind im vergangenen Sommer in Basel angetreten, um anders Theater zu machen. Ihr Ensemble bezahlen sie paritätisch und nach Alter gestaffelt. Und wer sich in Entscheidungsprozesse einbringen will, kann das jederzeit tun.
Wir sind das angetreten nicht mit einem Sendungsbewusstsein, mit einem gesellschaftlichen oder mit so institutionellen Veränderungswillen, sondern um unsere eigenen Bedingungen zu verbessern, unter denen wir gearbeitet haben lange Zeit, weil wir glauben, dass aus solchen veränderten Strukturen auch eine andere, möglicherweise auch bessere Kunst entsteht.
Niemand glaubt zu wissen, wie es funktioniert, doch alle sind froh, dass die Verantwortung auf mehreren Schultern ruht. Denn die Aufgaben der Intendanz sind zuletzt immer mehr geworden. Repräsentation, Kunstauftrag, Mitarbeiterführung, Zuschauerbindung, Administration, Spielplangestaltung. Demokratischer ist das Basler Modell allemal und künstlerisch erfolgreich, den Pressestimmen nachzuurteilen. Wieso auch nicht, fragt Anja Dirks.
Umgekehrt kann man auch sagen, muss gute Kunst um den Preis von Verknechtung stattfinden überhaupt. Ich glaube, da hat sich auch einfach was gewandelt, dass da einfach viel zu wenig Leute bereit sind, das mit sich so machen zu lassen.
Auch das zweite große Schweizer Theater, das Schauspiel Zürich, wird nicht mehr von einer Person geleitet, sondern von einer männlichen Doppelspitze. Der Dramaturg Benjamin von Blomberg und der Regisseur Nicolas Stehmann haben zudem 8 RegisseurInnen für 3 Jahre ans Haus gebunden, die ihren Lebensmittelpunkt nach Zürich verlegen mussten. Also keine jetsettenden Künstler, die mal eben eine Inszenierung abwerfen, sondern 8, die Verantwortung fürs Programm übernehmen und ihre Schauspielteams mitgebracht haben. Für die bedeutet das mehr Sicherheit und weniger Angst, dass der Vertrag nach einem Jahr nicht verlängert wird. Benjamin von Blomberg.
Wir haben überall versucht, dass eine Kultur etabliert wird von potenziell mehr Menschen, die man ansprechen kann. Ich glaube, dass ich meinen Job manchmal ganz gut mache, aber ich bin bestimmt nicht der richtige Ansprechpartner für jeden. Und ich mache auch Fehler. Und da ist es total gut, dass es eine Möglichkeit gibt, jemand anderen anzusprechen.
Auch die beiden Männer sind froh, nicht allein an der Spitze zu stehen.
Ich weiß gar nicht, ob wir schon viele Dinge bereut haben, jetzt seit wir dieses Amt angetreten sind. Dass wir zu zweit sind, gehört für mich auf jeden Fall auf gar keinen Fall dazu. Ich weiß auch gar nicht, wie man zum Beispiel das alleine schaffen soll und trotzdem Künstler bleiben kann.
Letztlich, so Blomberg, geht es aber um strukturelle Fragen, die eng mit der Politik verzahnt sind.
Dass ich glaube, wir brauchen unbedingt auch die Politik, die das anerkennt, dass eine Institution versucht, sich da auf den Weg zu machen und nicht nur darüber nachdenkt, dass die Auslastungszahlen stimmen.
In Deutschland muss man noch mit der Lupe nach Leitungsteams suchen. In Marburg gibt es eine Doppelspitze. Ungewöhnlich ist das Theaterhaus Jena. Hier hat die kollektive Leitung Tradition. Seit 30 Jahren wählen die Gesellschafter, zu denen 50% Mitarbeitende gehören, die Chefs. Die Kulturpolitik braucht die Entscheidung nur noch abzunicken. Seit 2018 wird das Haus vom niederländischen Schauspielkollektiv Wunderbaum geführt.
Ich finde sehr oft, dass die Schauspieler zu wenig involviert sind. Wir haben zum Beispiel auch als Idee, dass ein Schauspieler niemals etwas spielt, was er nicht spielen will. Weil wenn jemand etwas spielen muss, was er nicht will, ich glaube gar nicht daran, das kann nur scheitern, denke ich.
In Jena sind Experimente im Theater zudem kulturpolitisch erwünscht.
Das Theaterhaus hat ganz klar den Auftrag, das ist der Haufen, der ausprobieren darf.
Frage an Marc Gros-Montagne, den Geschäftsführer des Deutschen Bühnenvereins. Warum gibt es nicht mehr Kollektive und Teams an der Theaterspitze?
Es gibt natürlich eine Sehnsucht, dass einer oder eine verantwortlich ist, die man dann auch politisch in die Haftung nehmen kann oder finanziell oder persönlich.
Es sei aber, so Gros-Montagne, ein Erkenntnisprozess in Gang. In Zukunft werde es mehr geteilte Intendanzen geben. Das sei gut, aber es reiche nicht, die Spitzen auszutauschen. Das ganze Theater müsse sich bewegen, Coachings, Weiterbildungen ermöglicht werden, wie das auch in der freien Wirtschaft der Fall ist.
Da muss die Politik sich vielleicht auch einfach mal mehr trauen, von den bestehenden Gestaltungsinstrumenten Gebrauch zu machen, weil das Theater eben auch ein Arbeitsort ist. Nicht nur ein heiliger Ort der Kunst, sondern eben auch ein Arbeitsort.
Ein Arbeitsort, der Kontrollmechanismen braucht, um Machtmissbrauch zu erschweren. Das Leitungsteam kann einer davon sein.
Zu diesem Fazit kam unsere Theaterkritikerin Barbara Behrendt. Mehrere Schultern können also größere Lasten tragen. Und für die Team- und nicht für die Einzelleistung hat sich auch der Verlag Hoffmann und Campe entschieden, als es darum ging, eine autorisierte Übersetzung von Amanda Gormans Inaugurationsgedicht zu erstellen. Mit ihrem Vortrag von The Hill We Climb hatte Gorman am 20. Januar ja weltweit für Aufsehen gesorgt, hatte große Bewunderung geerntet, weil tiefe Ergriffenheit erzeugt. Und die Emotionen schlugen auch hoch, als es wenig später um die Übertragung in andere Sprachen ging. Wer kann das Gedicht einer jungen, schwarzen Lyrikerin aus den USA am authentischsten übersetzen? Wer kann sich am besten in ihre Erfahrungswelt einfühlen und bekommt dementsprechend das Recht zur Übersetzung zugesprochen? Diese Fragen wurden heiß diskutiert und vom Konkreten ins Grundsätzliche übertragen. Heute nun erscheint die Übersetzung ins Deutsche, erstellt vom Übersetzerinnen-Trio Uda Strädling, Hadice Haruna-Oelker und Kübra Gümüşay. Matthias Dell hat mit ihnen gesprochen über ihre Auseinandersetzung mit dem Text.
Die drei hatten ihre Arbeit schon getan, bevor die Debatte losbrach. Der 64 Seiten schmale Band mit dem englischen und dem deutschen Text konnte bereits produziert werden, als es in den Feuilletons stürmte. Gut für die Übersetzung. Hadice Haruna-Oelker:
Wir waren sehr froh, dass die Debatte erst kam, als wir fertig waren, weil ich glaube, das hätte sie sogar sehr geprägt. Wir hätten gar nicht so frei einfach mit uns arbeiten können.
Frei mit uns, das heißt laut Kübra Gümüşay.
Wir haben wirklich sehr freudvoll und mit Lust und mit Spaß daran gearbeitet, haben bis spät in die Nacht diskutiert und nie erschöpft und nie wütend oder sauer aufeinander, sondern immer im Vertrauen darauf, dass die anderen genauso daran interessiert sind, dass all diese Elemente mit eingewoben werden.
Was das konkret bedeutet, lässt sich an der Selbstbeschreibung von Gorman als Skinny Black Girl sehen. Kurze Wendung, langes Abwägen.
Da haben wir bis zum Schluss wirklich gerungen, also nicht nur miteinander im Sinne von unterschiedlichen Lesarten, sondern auch mit der Schwierigkeit, diese kurze, knappe und doch auch selbstironische Bezeichnung Gormans für sich selbst, dafür eine Entsprechung zu finden,
sagt Uda Strädling, die Übersetzerin, die diese Stelle auch als eine beschreibt, an der sich für sie durch das Miteinander neue Perspektiven ergaben. Welche Assoziationen in diesem Fall an deutschen Wörtern hängen? Hadice Haruna-Oelker:
Vieles hätte vielleicht noch größer geklungen, aber es hätte Bilder im Kopf von LeserInnen ausgelöst, die wir nicht wollten.
Weil mit anderen Begriffen andere Vorstellungen von schwarzen Körpern verbunden sind. Aus dem Fernsehen, aus der Geschichte. Uda Strädling:
Alle Vorschläge in Richtung spindeldürr, schmächtig, schmal kamen nicht in Frage. Und schließlich haben wir Amanda Gorman selbst angefragt, wie das zu verstehen ist.
Und sie hat uns ganz klar gesagt, es bezieht sich auf ihren Körper. Und dann ein Bild zu finden im Übertragenen, im Deutschen, das keine Stereotypisierung von schwarzen Menschen darstellt, das war herausfordernd. Und so kamen wir auf das kleine, dünne, schwarze Mädchen, weil das einen Klang trotzdem transportiert, auch wenn viele Worte, die vorher gefunden wurden, vielleicht interessanter geklungen hätten.
Letztlich verweist die Aufmerksamkeit für das Gorman-Gedicht aber nur auf das Geschäft von literarischer Übertragung überhaupt. Schon der Titel »The Hill We Climb« spielt auf einen spezifisch US-amerikanischen Ort an. Uda Strädling.
The Hill hat im Amerikanischen natürlich einen gewaltigen Heilraum, der damit schwingt und der sofort den Lesern in den USA sich eröffnet. Capitol Hill als Sitz, Herzstück der amerikanischen Demokratie. Und es verweist natürlich auch auf den Sturm aufs Kapitol am 6.1. und viel weiter zurückliegende historische, gründungsmythologische Konnotationen, die wir natürlich alle nicht haben. Und eine umständliche Relativkonstruktion verbot sich einfach von vornherein.
Eine andere Abweichung auch, wenngleich Kübra Gümüşay am liebsten nicht den Hügel in den deutschen Titel gepackt hätte.
Und hätte ich dann einen anderen Titel wählen dürfen, dann hätte ich sicherlich etwas mit den Teilen genommen, wo sie über das Licht spricht.
Aber der Band heißt nun Den Hügel hinauf, denn
der Fokus sollte eben auf diesem Hügel, der immerhin so einen schwachen Anklang hat an Hill, der sollte gewährleistet sein. Und dann fanden wir, dass hinauf immerhin den Aufbruch ein bisschen anklingen lässt.
Apropos Aufbruch. Wie beurteilen die drei nun das Experiment? Kübra Gümüşay?
Und so hat sich eigentlich diese Übersetzung angefühlt wie ein Tanz durch die Sprache.
Ein Tanz durch die Sprache. The Hill We Climb, den Hügel hinauf. Matthias Dell über die Übersetzung von Amanda Gormans berühmtem Inaugurationsgedicht ins Deutsche. Ab heute im Buchhandel. Ob gemeinsame Übersetzungsarbeit, tägliche Redaktionskonferenz oder das feuchtfröhliche Beisammensein im Freundeskreis, wir alle schnurren seit gut einem Jahr aus Viereckformat zusammen, sehen selten mehr voneinander als Gesicht und Schultern. Denn das gemeinschaftliche Leben spielt sich auf dem Bildschirm ab. Zweidimensional, fleisch- und geruchlos, ohne das Feinstoffliche in der Luft, das man so gerne als Chemie bezeichnet. Was ändert diese virtuelle Präsenz an unserem Miteinander, am gemeinschaftlichen Erleben von Kultur zum Beispiel? Das haben gestern Medien-, Kultur- und LiteraturwissenschaftlerInnen an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften diskutiert. Präsenz versus Virtualität. Cornelius Willenkemper hat zugehört.
Inwiefern Virtualität und reale Präsenz überhaupt zu vergleichen seien, darüber waren sich die Wissenschaftler bis zum Ende nicht einig. Die Diskussion brachte derweil viele gute Gedanken über die Formen des Zwischenmenschlichen hervor. Der Medienwissenschaftler Klaus Pias etwa erklärte, wie die neue digitale Realität mit liebgewonnenen Gewissheiten gnadenlos aufräume.
Was sozusagen offensichtlich zu werden scheint, ist ein Brüchigwerden der Illusion, dass es immer nur um Inhalte geht. Und das wird jetzt offensichtlich an der Tiefe, die fehlt, an den ganzen Hilfeleistungen, die Gestik, Motorik, Räuspern, ein Raumempfinden, eine Stimmung, die man intuitiv erfasst, das fehlt alles. Und wir begeben uns auf ein Terrain dieser Flachheit, der Bildfläche, in dem wir wenig Erfahrung haben und nicht besonders gut sind.
Die Entauratisierung in digitalen Zusammenkünften bringt derweil auch neue soziale Dynamiken hervor, nicht nur im privaten, sondern auch im beruflichen Kontext. Eingeübte Hierarchien werden neu austariert, Selbstdarstellung und Zurückhaltung werden auf dem Bildschirm neu erprobt, meinte Julika Griem, Leiterin des Kulturwissenschaftlichen Instituts in Essen.
Ich sehe in ganz vielen Zoom-Runden, dass die Jüngeren auf interessante Weise viel stärker davon profitieren, dass sie technikaffin geschmeidig mit den Spielregeln umgehen können, während andere Individuen, die davon gelebt haben im Geschäft, dass sie ihr Charisma auf präsente Weise ausspielen können, in der Tiefe des Raumes, dass die plötzlich nicht mehr die Gewinner in diesem performativen Spiel sind.
Technische Unvollkommenheit verstärkt in der schnöden Digitalwelt oft den Eindruck von Künstlichkeit. Davon konnte sich auch das Publikum in einem geradezu programmatischen, 10-minütigen Tonausfall selbst überzeugen. Brauchen wir also mehr digitale Professionalität und bessere Infrastruktur? Eva Geulen, Leiterin des Zentrums für Literatur- und Kulturforschung in Berlin, warnte davor, sich besinnungslos in die schöne neue Virtualität zu stürzen.
Irgendwo müssen wir uns Gegenstände und Räume erhalten, die uns davor bewahren, dass überhaupt keiner mehr die Sachen diskutiert. Es geht nur noch um die praktische Umsetzung. Ja. Wie können wir es besser machen? Wie können wir es schneller machen? Und wie können wir es effizienter machen und am besten noch für weniger Geld? Und ja, was immer da an Entschleunigung und Verlangsamung hineingeworfen werden kann. Damit sollte man sich schon beschäftigen.
Klaus Pias fügte hinzu, dass die virtuelle Kommunikation ursprünglich nur als Besprechungsformat internationaler Ingenieursprojekte und keineswegs für geisteswissenschaftliche Disziplinen erfunden worden sei. Die Vorstellung, dass demjenigen die Zukunft gehöre, der sich am schnellsten digitalisiere, sei gerade in der Pandemie zu einem wirtschaftspolitischen Argument geworden, ohne die sozialen und zwischenmenschlichen Folgen zu erwägen. Auch in der Kunst bestimme das Digitale längst die Gegenwart.
Museen haben ja auch ein Problem. Und zwar nicht, weil sie jetzt digitalisieren müssen, dafür gab es auch vorher Geld, sondern weil sie auch undigitalisiert in einer digitalen Welt sind. Ja, die mögen sich so sehr auf die Präsenzerfahrung als das andere der digitalen Welt versteifen. Die Kunst selber, die sie beherbergt, hat das schon drin. Also Jeff Koons macht die Kreuze auf den Boden, von wo seine Werke fotografiert werden dürfen, damit das Branding funktioniert und die Bildsuchmaschinen die Sachen gut finden.
Das Virtuelle bedeutet im Wortsinn nur eine Möglichkeit, eine potenzielle Realität. Die Aura eines Kunstwerks oder auch die eines Menschen, Geselligkeit und Nähe sind virtuell zwar nicht reproduzierbar, der Bildschirm verweist aber immerhin indirekt auf ihre sinnliche Präsenz. Am Ende war man sich in der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften wenigstens darüber einig, dass darin die Möglichkeit des Miteinanders in Zeiten der Abschottung liegt.
Tja, Moment, alternativlos. Cornelius Wühlenkemper berichtete von einer Diskussion über Präsenz und Virtualität. Und jetzt die Kulturmeldungen mit Susanne Lurwig, da regnet es heute Preise.
Und erst einmal regnet der Astrid Lindgren Gedächtnispreis auf den französischen Autor Jean-Claude Mollevat. Der 69-Jährige verknüpfe das Alte mit dem Neuen und überrasche mit seinen Geschichten immer wieder. So begründet die Jury unter anderem ihre Wahl. Aber nicht nur seine Werke sind überraschend, auch seine Biografie. Denn bevor er sich ganz der Schriftstellerei widmete, arbeitete Mollevat unter anderem als Deutschlehrer und machte nebenbei eine Theaterausbildung. Erst Ende der 90er Jahre begann er, Kinder- und Jugendbücher zu schreiben. 2020 erschien dann in deutscher Übersetzung sein Buch Jefferson, die Geschichte eines jungen Igels. Ein Jugendbuch, das gleichzeitig eine Kriminalgeschichte ist und zeitgenössische Themen verhandelt. Jean-Claude Mollevat hat sich gegen mehr als 200 andere Autorinnen und Autoren durchgesetzt. Unter ihnen auch der Deutsche Janosch. In einer Online-Zeremonie wird er Ende Mai den mit 500.000 Euro dotierten Astrid Lindgren Gedächtnispreis erhalten. Ein weiterer Preis geht an den Schauspieler Timo Strutzenberger für seine Leistung in Graf Öderland. Er erhält den mit 10.000 Euro dotierten Dreisatpreis im Rahmen des diesjährigen Berliner Theatertreffens. Die Begründung der Jury hier: Strutzenberger spiele ein Hochrisiko-Öderland, bei dem Entfremdung, kulturelles Unbehagen, zivilgesellschaftlicher Überdruss in pure Aggression umschlagen. Zusammengefasst eine traumatische Quintessenz des vielzitierten Wutbürgers. Und auch der Bochumer Philosoph Bernhard Waldenfels wird ausgezeichnet. Und zwar mit dem Leopold-Lukas-Preis der Universität Tübingen. Die Preisjury würdigte den 87-Jährigen als wichtigen philosophischen Denker der Gegenwart, der sich in origineller Weise dem Dialog zwischen Nationen und Ländern gewidmet habe. Waldenfels stehe für ein weites Denken, das Philosophie, Recht, Ethik und Psychologie, aber auch Literatur und Kunst verbinde. Der Leopold-Lukas-Preis ehrt Personen, die sich um Toleranz und Völkerverständigung verdient machen. Und er ist mit 50.000 Euro dotiert. Geld, das man vermutlich in Köln gut gebrauchen könnte. Denn wie gerade bekannt wurde, wird das jüdische Museum Mikwa um weitere 50 Millionen Euro teurer als zuletzt gedacht. 127 Millionen soll das Projekt am Ende kosten, das, wenn alles gut geht, im Jahr 2024 fertiggestellt werden soll, wie die Stadt Köln heute ebenfalls mitteilte. Und das waren sie, die Kulturmeldung.
Heute mit Susanne Lurwig, vielen Dank. Das Treffen der GesundheitsministerInnen von Bund und Ländern zum weiteren Umgang mit AstraZeneca, das ist gleich Thema in den Informationen am Abend ab 18:10 Uhr. An dieser Stelle verabschiedet sich für heute Marja Elmenreich.